Qualpod, ein philosophischer Podcast der LMU.
Hallo zu einer neuen Folge von Qualpod. Wie ihr es im Titel bereits gesehen habt, geht es heute wieder um die Liebe. Das ist der zweite Teil einer Fortsetzung. Und ich spreche heute mit Timo über eben die Partnerinwahl im 21. Jahrhundert, vor allem im Zeitalter von Dating-Apps wie Tinder und der modernen westlichen kapitalistischen Gesellschaft und wie das alles zusammenhängt.
Ja, denn die spannende Frage dabei ist, bei der Suche nach dem Partner, da könnte man ja meinen, wir laufen einfach nur durch die Welt und dann finden wir da jemanden und dass das völlig ohne Ziel und völlig ohne Strategie ist. Denn man sagt ja oftmals immer Liebe, das ist das Gefühl. Und haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass das vielleicht doch nicht ganz so lediglich ein Gefühl ist, sondern dass es komplizierter ist. Und die spannende Frage, die wir heute verfolgen, ist, naja, gibt es denn da Strategien? Gibt es denn dort Ziele, die wir Menschen verfolgen? Und um es schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, natürlich machen wir uns keinen Plan, keinen rationalen Plan, aber wir verfolgen schon sehr, sehr, sehr strategische Ziele bei der Partnerwahl und das hat auch sehr viel Plausibilität.
Genau, und ohne weitere Einführungen würde ich sagen, machen wir genau da weiter, wo wir letzte Episode aufgehört haben. Timo, was sind denn die Strategien zur Partnerinwahl?
Wenn wir sagen Strategien der Partnerwahl, dann ergibt es ja dadurch Sinn, wenn man sagt, dass Liebe auch eine Entscheidung ist, eine intuitive Entscheidung, die aber auf einem Willen basiert, also die Einheit von, sage ich jetzt mal, Bedürfnissen und Willen, das ist diese intuitive Entscheidung, dann verfolgen wir aber auch Strategien, weil es gibt ja so diese Vorstellung und es ist vor allem so, also in der Kindheit noch mehr und dann, wenn man in die Pubertät kommt, das ist diese Erzählung vom Traumprinzen. Also ich möchte einen Mann haben, ja, der soll groß sein, der soll stark sein, der soll unfassbar attraktiv sein, dann soll er bestenfalls vermögend sein, gutes Einkommen haben, tolles Auto haben, tolles Haus haben. Und jetzt wendet man das mal noch ein bisschen auf die Moderne im 21. Jahrhundert an, dann soll der bitte auch noch ein echt guter Vater sein, der soll kochen können. Und das ist dann so das Ideal, ein völliger Traum. So. Und den Ratschlag, den ich geben möchte, wenn dieser Mann vor euch steht, lauft weg. Lauft weg. Und es hat ganz einfache logische Konsequenzen. Man sollte sich in der Partnerschaft immer die Frage stellen, was kann ich dem anderen geben? Und jetzt die Frage, dieser Traumprinz, braucht er mich? Der ist schon alleine so toll. Der ist so toll. Der kann alles. Der braucht mich nicht. Und es hat aber auch für die Frauen, die dann diesen Traummann heiraten, auch Konsequenzen, weil man fühlt sich ewig unterlegen, ewig abhängig. Man weiß ja nicht, man kann dem anderen nichts geben. Der kann alles schon, der kann alles besser. Man kann dem anderen nichts geben. Und das macht wahnsinnig, wahnsinnig unglücklich, wenn man in solchen Partnerschaften festhängt. Deswegen der Rat, sucht nicht den perfekten Traummann, sondern sucht denjenigen, der euch dazu braucht oder dem ihr helfen könnt, noch großartiger zu werden.
Ja, und das ist ja dieses auch zum Beispiel, was jetzt mal runtergebrochen, auch diese Kugelmenschen bei Platon ist eben, dass man sein Gegenüber darin findet und gemeinsam dann eben dieser Traumprinzenpaar dann wird, aber dass niemand alleine irgendwie Traumprinz, Traumprinzessin, was auch immer sein muss, so dass man halt dann zusammen sich eben ergänzt oder so. Und ich glaube, eigentlich ist das ja auch irgendwie, wie man selbst auch am meisten daraus gewinnt aus einer Beziehung. Also wenn es natürlich auf Augenhöhe ist, aber man sich halt gegenseitig unterstützen kann und genau. Aber jetzt nochmal die Frage ganz kurz beantwortet. Gibt es den richtigen Partner? Ja, nein?
Es gibt zu jeder Zeit im Leben den richtigen Partner zur richtigen Situation. Und wenn man sich dann vielleicht auch mal weiterentwickelt hat und nicht gemeinsam weiterentwickelt, dann kann der Partner, der richtig war von einem halben Jahr, vielleicht auch jetzt nicht mehr richtig sein. Worüber wir vielleicht auch mal jetzt in diese Richtung sprechen sollten, wenn Menschen Strategien verfolgen, einen Partner zu gewinnen. Und das haben wir jetzt schon eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut ausdifferenziert, dass es alles auch immer eine Willensentscheidung ist, dass ich auch eine glückliche Partnerschaft will, dass da auch so Lebenspläne übereinstimmen müssen. Dann verfolgen Menschen Strategien. Und diese Strategien, und das habe ich bei Eva Illou jetzt ganz toll, hat die das aufbereitet, nachlesen können. Diese Strategien darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir uns alle morgens hinsetzen und einen Strategieplan machen, sondern das sind, sie nennt es so, mentale Repräsentationen gesellschaftlichen Umstände. Das heißt, unsere Gesellschaft prägt uns in gewisser Weise dazu, welchen Partner wir suchen. Und das haben wir dann mental, intuitiv vor Augen und verfolgen diese Strategien. Und sie hat das historisch auch zurückverfolgt über 300, 400 Jahren. Und da gibt es, da verfolgen tatsächlich, und das ist sehr erstaunlich, Männer und Frauen einfach unterschiedliche Strategien.
Und was sind die Strategien?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen trivial. Also Eva Illou sagt, Männer verfolgen in der Strategie der Partnerwahl bei Frauen Jugendlichkeit und Attraktivität. Das ist die Strategie, die Männer verfolgen, und das ist auch sehr, sehr, sehr plausibel nachzuvollziehen. Ich würde trotzdem noch ergänzen wollen, dass, weil ganz so trivial sind Männer jetzt auch nicht, sondern auch schon charakterliche Übereinstimmungen, das ist schon wichtig. Und was ich jetzt auch in der Diskussion mitbekommen habe, dass auch für Männer immer entscheidender wird, dass auch die Frau über einen gewissen sozioökonomischen Status verfügt, weil das Leben einfach sehr teuer ist. Und wenn früher war das weniger das Problem, das Modell des Alleinverdieners, der Mann, der konnte auch als Alleinverdiener das gute Leben finanzieren, kann man an der Stelle so sagen. Und jetzt wird es aber immer schwer möglich, und dann existieren Abstiegsängste. Das heißt, wenn ich als Mann der Mittelschicht alleine eine Wohnung finanzieren muss und so weiter und so fort und leben, dann steigt man ab. Deswegen ist auch das bei Männern jetzt verstärkter da. Aber grundsätzlich bleibt noch übrig, Männer hauptsächlich eher Attraktivität und Jugendlichkeit. Und für Frauen ist es, schreibt Eva Illou, sie suchen einen Mann mit einem höheren sozioökonomischen Status und Bildungsniveau. Warum? Und da gibt's so zwei, also die erste grundsätzliche These, die da im Raum steht, ist natürlich, für Frauen ist das Risiko beim Dating deutlich höher, und es geht hauptsächlich dahingehend einher, weil sie schwanger werden können. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ganz einfach die sozialen Daten, was ist das größte Risiko für Menschen, in Armut zu fallen? Und das ist eindeutig die Klasse alleinerziehender Frauen. Das heißt, wenn ich einen Mann date und ich werde schwanger und diejenigen, die das Kind austragen müssen, die währenddessen schon teilweise nicht mehr arbeiten dürfen, die danach das Kind erstmal haben, dann darf man sich vielleicht noch Vaterschaftsunterhaltsklagen einklagen. Das heißt, das Risiko für Frauen ist deutlich, deutlich höher. Und wenn man sich jetzt diese These, ich habe das mal versucht, in drei Ebenen zu zergliedern, das macht Eva Illou jetzt nicht, und ich hoffe, es ist ganz plausibel, wenn sie sagt, höherer sozioökonomischer Status und Bildungsniveau, warum? Da würde ich sagen, der erste Punkt ist erstmal einfach materiell. Ganz klassisch eine Familie, zwei Kinder, ein Auto, ich möchte einmal im Jahr im Urlaub fahren, dann brauche ich bestenfalls eine Vierzimmerwohnung, es geht vielleicht eine Dreizimmerwohnung, und dann muss man jetzt sagen, damit ich diese Konzeption des guten Lebens, eine halbwegs ordentliche Wohnung, ich möchte einmal im Jahr im Urlaub, ein Auto und möchte auch mir ab und zu mal essen gehen, dann kommt man eigentlich mit dem Haushaltseinkommen in München unter 100.000 Euro nicht dorthin in diese Nähe. Das heißt, es ist schon sehr entscheidend, und da muss man erstmal den Mann finden, der so viel, sage ich jetzt mal, Erwerbskraft hat, um überhaupt so viel verdienen zu können. Die Realität ist ja eher, dass man sagt, beide müssen arbeiten, um in diese Gehaltsklasse zu kommen, Vollzeit arbeiten, vielleicht noch einen Nebenjob, und das wirkt sich natürlich massiv auf ein gutes Leben aus. Also das, jeder, der weiß, wenn er und sie Vollzeit arbeiten, zwei Kinder, von der Kita holt man sie ab, dann kommt man heim, versorgt die Kinder noch, ja, dann Haushalt noch muss man noch machen, da bleibt für die Partnerschaft nicht mehr viel Zeit, um diese Kunst zu erlernen. Deswegen ist es aus meiner Sicht völlig plausibel, dass man materiell das annimmt, und nicht, weil Frauen materialistisch sind, sondern weil sie genau wie Männer auch einfach ein gutes Leben wollen.
Ja, für mich glaubt das ja eigentlich grundlegend immer ein Wunsch von jedem, jetzt ohne irgendwie hedonistisch zu sein, aber ich glaube so zum Beispiel, also ist ja immer ein höherer sozioökonomischer Status immer an sich attraktiv oder erstrebenswert.
Genau, genau. Und das ist auch, deswegen sagt ja auch Aristoteles, ne, gutes Leben, ja, es ist schon die Tugendhaftigkeit wichtig, aber erster Punkt, äußere Güte. Da meint er ganz klassisch das, was wir jetzt hier diskutieren.
Wir fangen auch mit den ganzen, also ich meine, das kann auch einfach ganz mit Brecht sagen, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Also ich meine, wenn das einmal irgendwie gedeckelt ist, dann kann man sich mal die feingeistigen Fragen überhaupt das stellen. Außer wir Philosophen, wir machen das ohne
Wort
zu sein.
Aber darüber, das deutet schon darauf hin, also wenn das geklärt ist, dann erschöpft sich das natürlich nicht nur darin. Und die zweite Ebene, würde ich sagen, das sind gewisse Fähigkeiten, die ein Mann hat. Und das schreiben wir Männern mit höherem sozioökonomischen Status und Bildungsniveau eher zu als Männer mit niedrigerem. Und das ist ganz plausibel, wenn man sich die Frage stellt, woher im Leben kommen eigentlich Alltagsrisiken? Was macht mir denn Angst, Unsicherheit? Und das ist im Regelfall, sind das Anwälte, irgendwelche Mitarbeiter von Finanzinstituten, dann kommt mal irgendjemand mit Inkassounternehmen, dann Versicherungsleute, dann kommt ein Brief von dem Anwalt und ich verstehe es nicht. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der diese Probleme lösen kann, also wenn der weiß, ah, okay, da kommt ein Schreiben von dem Anwalt oder von dem Inkassounternehmen, und der weiß, ja, aber pass mal auf, das ist hier absolut nicht legitim, weil ich brauche zum Beispiel drei Mahnungen, die letzte Mahnung muss schriftlich kommen, die kam nicht, dann kann der einen schönen Brief schreiben und sagen, also Freunde, pass mal auf, so läuft der Laden nicht. Und all diese Dinge oder die Fähigkeiten zu haben, einen vernünftigen Finanzplan fürs Leben, Altersvorsorge. Das ist eine große Fähigkeit, die man haben muss, die sehr viele Männer auch nicht haben.
Ich meine, das hat ja auch Auswirkungen. Man sucht es ja nicht nur beim anderen irgendwie, weil man das besonders attraktiv oder irgendwie sowas findet, weil sonst die Beziehung einfach nicht funktioniert. Man kann kein Leben gemeinsam aufbauen, wenn das, oder zumindest nur sehr erschwerlich, wenn das halt nicht gegeben ist, wenn die andere Person nicht irgendwie so ein Problemlösekompetenz hat oder irgendwie mit Sachen umgehen kann. Also ich glaube, daher kommt es auch einfach.
Genau. Und deswegen ist es auch völlig nachvollziehbar, dass, also ich möchte nur schon sagen, es ist nicht immer der Fall, dass hier nur die Akademiker hier diese Fähigkeiten haben. Da kenne ich sehr, sehr, sehr viele Akademiker und Berufe. Ja, das ist nicht automatisch so, sondern es gibt auch ganz viele, gerade so, wenn ich mir den Handwerksmeister, den selbstständigen Unternehmer anschaue, also die haben Problemlösungsfähigkeiten, da können die ungefähr 80% aller Akademiker nicht mithalten. Aber tendenziell ein höherer sozioökonomischer Status und Bildungsniveau, denn man schreibt es denen mehr zu. Und das ist auch völlig plausibel, weil die haben ja den Aufstieg auch irgendwie dort geschafft. Dort.
Ja. Vor allem, ich meine, die Ausnahme bestätigt ja auch die Regel, dass jetzt hier Schubladendenken, aber so funktioniert ja einfach Partnerwahl. Das ist reines Schubladendenken. Ja, genau. Punkt.
Man nennt es ja immer so ein Machertyp.
Das ist für ein Kliman-mäßig.
Aber ich will noch den dritten Punkt erklären, weil der mir sehr wichtig ist. Und das ist, glaube ich, jetzt in der jüngeren Moderne, könnte man sagen, deutlich wichtiger geworden, dass es neben diesen Fähigkeiten auch ganz zentrale Charaktereigenschaften. Also zum Beispiel, man liest, wenn man auf Online-Dating-Apps geht, wollen alle Empathie, Aufrichtigkeit, Treue, Ehrlichkeit. Und das sind natürlich ganz spezifische Charaktereigenschaften, die wir auch Männern zuschreiben, die eher tendenziell einen höheren Intellekt haben und einen höheren, kann man sagen, Reifegrad, charakterlichen Reifegrad, als nicht so. Und jetzt all diese drei Faktoren, wenn man die jetzt mal so zusammenrechnet, die machen einen Mann für Frauen sehr attraktiv. Ich sage schon dazu, dass es auch für Männer schon auch so der Fall ist, aber dieses Gefälle ist nicht so groß, gerade weil also Frauen einfach viel größere Risiken tragen in der Partnerschaft. Aber jetzt können wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen, es wird eher schlimmer.
Genau, und das hängt ja auch mit einfach den digitalen Neuerungen des 21. Jahrhunderts zusammen, also den ganzen Dating-Apps und was sonst so das Leben beeinflusst hat. Und manche sprechen ja auch in dem Zusammenhang quasi von so einem Brennbeschleuniger, also dass eben die ganzen Apps und digitalen Tools und so das nicht hervorgebracht haben. Sie haben das vorher nicht entfacht, sondern die haben halt eben nur dazu geführt, dass alles sehr viel schneller, sehr viel stärker und sehr viel schlimmer passiert. Also in beide Richtungen, jetzt nicht nur negativ. Und wie hängt das jetzt mit dem System zusammen?
Also vielleicht gehen wir erstmal, ich stimme dem völlig zu und ich habe jetzt auch nochmal viel tiefer nachgedacht, also über Online-Dating-Apps, und zwar nicht über das Technische und was wir beim letzten Mal hatten, sondern über die psychologischen Mechanismen, die dahinter stecken. Aber erstmal vielleicht mal zu klären, was hat sich denn im 21. Jahrhundert verändert zum 19., 20. Jahrhundert ohne diese Dating-Apps? Dann kann man erstmal sagen, das können wir noch zu dem vorherigen sagen, was ein bisschen bitter ist. In der Regel war es bis 1960, 70 so, dass Männer immer einen höheren sozioökonomischen Status und Bildungsniveau hatten und deswegen die Auswahl für Frauen sehr groß war. Jetzt stellt man fest, in den USA ist es noch dramatischer, in Deutschland auch, da geht's noch, aber es ist bemerkbar, nämlich dass das Bildungsniveau der Männer im Vergleich zu dem der Frauen immer weiter sinkt, aber auch die Erwerbskraft der Männer im Vergleich zu der Frauen auch weiter sinkt. Also die Männer haben immer noch die höheren Bildungsabschlüsse, also bei Promovierten merkt man es zum Beispiel, die verdienen auch immer noch mehr, aber das Verhältnis schiebt sich immer mehr zugunsten der Frauen.
Also relativ, nicht absolut.
Genau, relativ. Ja. Und das führt jetzt dazu, dass die wenigen guten Männer schnell weg sind. Das heißt, dadurch, dass Eva Illouz schreibt das ganz interessant, sie sagt, sie hat Männer interviewt und die sagen, seitdem ich 30 bin, kann ich Frauen daten, die ich vorher einfach nie daten konnte. Ich date attraktive junge Frauen und jetzt plötzlich ist es da, weil die Auswahl an den guten Männern immer weniger wird, aber die Nachfrage immer größer.
Ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass halt eben Frauen quasi da auch ein komplexeres System an Anforderungen an einen Partner haben und bei Männern das halt jetzt mal ganz verspitzt formuliert halt doch noch sehr viel auf irgendwie Aussehen, Attraktivität und Jugendlichkeit herabzielt. Also ich meine, da gibt es ja auch so Studien, das hatten wir auch letztes Mal genannt, dass irgendwie Männer, egal wie alt sie sind, immer 19-jährige Frauen am attraktivsten finden. Und bei Frauen ist es halt immer so 5, 6 Jahre jünger, als sie aktuell sind, ab 18 so. Also daran liegt es ja auch, dass dann eben Männer halt eine größere Spanne haben, weil eben mehrere Frauen, egal wie alt sie sind, quasi dazu, keine Ahnung, verleitet werden können, sich die Männer näher anzuschauen, weil sie halt auf andere Sachen auch Wert legen und nicht nur
aussehen. Das ist völlig richtig. Das passt nämlich ganz gut jetzt auch zu dieser Frage, was hat Online-Dating verstärkt? Und da kann man erstmal sagen, die Grunddiagnose, das sagt Eva Illou, sagt es so, nach der sexuellen Befreiung der Frau, also hat der Mann war nicht mehr das alleinige dominante Oberhaupt der Familie, der war das auch nicht mehr der alleinige, das Feld der Arbeit, wo er sich beweisen konnte. Und der Mechanismus ist, wenn Frauen bei sexuellen Kontakten große Risiken tragen, dann verfolgen Frauen die Strategie der Exklusivität. Das merkt man ja auch. Ja, diese typischen Gespräche, wenn Leute, ja, ich habe jemanden von Tinder kennengelernt, so, ja, der wollte ja trotzdem nur mit mir schlafen. Ja, das wollte der trotzdem so. Und da merkt man so, ja, das stimmt. Männer verfolgen die Strategie, sich im Konkurrenzkampf durchzusetzen. Und es ist ja auch ein gutes Zeichen, weil dann für Frauen, okay, der kann sich unter anderen Männern durchsetzen, der hat diese Fähigkeiten, auch Probleme zu lösen und der kuscht nicht zurück vor allen anderen. Und jetzt sagt Eva Illou, durch die sexuelle Befreiung ist das Hauptkampffeld um Konkurrenz weg von Familie und Arbeit zur Sexualität.
Weil das Letzte quasi ist, was den Männern geblieben ist, oder? So als genau, Konkurrenzkampf.
Dort, genau, dort können Männer noch ihre Männlichkeit beweisen. Das Problem ist jetzt, was sich dadurch auch verstärkt hat, dass auch durch die sexuelle Befreiung der Frau tendenziell sie auch liberaler mit ungezwungenen Sexkontakten umgehen. Und dadurch ist das erste Mal, jetzt kann man sagen, in der Geschichte überhaupt für die meisten Männer die Möglichkeit entstanden, sich im Kampffeld Sexualität zu behaupten. Weil vorher war das tatsächlich nur für eine sehr hohe, gebildete, vermögende, mächtige Schicht der Fall.
Sexual attraction, beauty was always talked about. What is more new about it is the fact that it is now an intrinsic and legitimate part and very conscious, highly conscious and reflected about part of mate selection. It is the fact that sexual attractiveness and sexiness in itself orient relationships very strongly towards the question of the sexuality, both of the person and the encounter. That's what sexiness says, that it is a person who, whether this person is sexually attractive to me, but also whether this person likes or is oriented towards sex. So again, that is obviously new in light of the fact that historically sex was not a legitimate way of choosing partners.
Genau, aber dann lass uns doch jetzt mal auf die viel angeteaserten Incels eingehen. Ich weiß nicht, ob das jedem schon ein Begriff ist. Also das heißt unfreiwillig sexuell enthaltsam, quasi übersetzt, im Zusammenschluss der Wörter involuntary celibate. Und das ist halt einfach quasi Männer, also auch in der Selbstbeschreibung und nicht nur in der Fremdbeschreibung, die halt quasi eigentlich gerne in sexuellen Kontakt mit Frauen treten wollen würden, aber es dann nicht schaffen oder nicht können. Und da dann aber den Frauen quasi die Schuld dafür geben und nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern, die quasi anstelle von ihnen dann in den sexuellen Kontakt mit den Frauen treten. Und jetzt mal, das ist jetzt nicht nur irgendwie gesellschaftlich oder irgendwie, keine Ahnung, für die einzelnen Leute super schlimm, sondern es gibt zum Beispiel auch Hinweise darauf, dass die Attentäter von Halle und von Hanau beide Verbindungen in die Inselszene hatten. Also zum Beispiel hatte der Halle-Attentäter auch so in seinem Manifesto typische Inselszene-Begriffe irgendwie verwendet oder hat auch diese so eine Inselhymne quasi während des Anschlags selbst gehört und sowas. Also das ist wirklich, das ist Horror, was da passiert, weil die Leute sich so unter Druck gesetzt fühlen und radikalisieren. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Bewegung, die man quasi in Augenschein nehmen muss. Und das hat halt eigentlich irgendwie mit allem zu tun, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit diesen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts und den Problemen.
Es ist eine Parallelwelt voller Hass und Verachtung. Zehntausende sogenannte Incels, frustrierte junge Männer, die keine Frauen finden und ohne Sex leben müssen, lassen in Internetforen ihrer Verachtung für Frauen freien Lauf. Sie versuchen pseudowissenschaftlich nachzuweisen, dass Frauen nur auf Alpha-Männer stehen. Sie selbst sind die Versager, die keine Chance haben. Dafür wollen sie sich rächen. In den Incel-Foren posten sie Videos, die Gewalt gegen Frauen feiern, bis hin zu Vergewaltigung und Mord.
Also es gibt nämlich ein wirklich legitimes Problem dabei. Und ihre Erklärungen von den Incels, die sind meistens falsch. Also das ist Quatsch. Aber die Erklärung, die dahinter steckt, es gibt so zwei Phänomene. Und das erste Phänomen ist an dieser Stelle, dass sie schon den richtigen Punkt haben. Wenn man sich nämlich mal ein bisschen anschaut, so die, also das hat, glaube ich, Eckhard von Hirschhausen auch mal im MDR irgendwann mal erklärt. Der hat so zwei Pyramiden gezeichnet. Und dann gibt's oben die 5% der besten Männer und dann gibt's unten drunter die 25 zweitklassigen Männer und die drittklassigen und die viertklassigen, so verteilt.
Stopp, dürfen wir mal kurz erstklassig oder was, wie macht, wie ist festgemacht, aber nur erfolgreich oder was? Oder?
Nein, also diejenigen, die von der Attraktivität her sehr attraktiv okay. sind. Also die oben sind die attraktivsten Männer, das sind die erstklassigen.
Und also Aussehen, oder? Sorry, dass ich danach...
Nee, bei Männern ja nicht. Bei Männern ist es ja eher also auch Aussehen, aber es ist Status, ja. Bildung, Vermögen, Charakter. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so, dass er sagt, Eckhard von Hirschhausen hat es gesagt, das kennt man ja, oben ist der Chefarzt und der Chefarzt, der heiratet dann die Assistenzärztin. Und bei Frauen ist es dann schon vor allem optisch strukturiert, diese Pyramide. Und dann geht es immer so weiter. Der Assistenzarzt heiratet dann die Pflegedienstkraft dort. Und dann, oder auch der Manager, der die Assistentin heiratet und so weiter und so fort. Das ist so, also Männer nach unten gerichtet, Frauen nach oben. Schaut euch mal alle in eurer Lebenswelt um. Wer bleibt übrig? Das sind die intelligenten, klugen, attraktiven Frauen. Weil das kann man auch sagen, das ist den Männern zu schwer. Da muss man wirklich sich ins Zeug legen und die unvermögenden und hässlichen Männer. das bleibt dann übrig.
Traumpaar.
Ich will nicht alle da reinordnen, aber das ist schon oftmals, merkt man, die Männer, die keine abbekommen, das sind die, die ganz unten stehen. Und ganz oft sieht man ja super erfolgreiche, kluge Frauen, sehr attraktive Frauen, die auch keinen abbekommen. Und jetzt, wenn man sich mal diese Verteilung anschaut, was hat Tinder noch dazu gemacht? Und da ist es ein bisschen schwieriger, weil man dort die Zahlen rauszufinden, ist ein bisschen problematisch. Aber ich habe jetzt eine Zahl, die ich mehr oder weniger als gesichert gilt, sage ich jetzt mal. Die habe ich von dem amerikanischen Sozialwissenschaftler und dem kanadischen Psychologen, die das diskutieren. Und da geht es um die 5% der High-Performer. Diese 5% der Männer, das sind die Incels bezeichnen sie als die Chats. Das sind also Chat als Name, das sind die Chats, das sind die, die alle Frauen abgrasen. Und diese 5% der High-Performer auf Tinder sind verantwortlich für 25% der Sexualkontakte mit Frauen. Das heißt, 5% der Männer greifen sich 25% der Frauen. Schnitt.
Das sind wirklich High-Performer, das ist nicht kein falscher Name.
Nein, das ist wirklich, das ist auch High-Performer. Und das verstärkt aber, welche Frauen daten High-Performer. Da muss ich das schon so vorstellen, wenn man das exzessiv macht, dann hat man jede Woche eine andere. Welche Frauen daten High-Performer? Was denkst du?
Ja, 25%. Nicht so wenige.
Genau, aber nicht die oberen Top 10. Weil die Top 10 auf Tinder, die sind wahnsinnig schwierig. Da muss man sehr viel Energie und Zeit investieren. Das ist den High-Performance zu schwer. Und dann, ich habe jetzt mal ein bisschen versucht, so das Ganze noch mehr einzuordnen. Also wirklich, die Zahlen sind da sehr schwierig zu generieren an sich. Und da gibt es das Phänomen, dass man ungefähr sagen kann, 60% Männer und Frauen, die sind dort, manche ein halbes Jahr, manche ein Jahr, manche 2 Jahre. Die haben dann mal ein Date, 2 Dates, 3 Dates und auch nur 1, 2 Sexualkontakte. Aber dann finden sie jemand und es ist dann echt gut. Das ist so der Durchschnitt. Und wenn man jetzt sagt, 5% High-Performer bei den Männern und 60%, die was finden, dann bleiben 35% übrig, die auf den Online-Dating-Apps keine Chance haben.
Vor allem, ich meine, das ist ja das Problem auch bei so Dating-Plattformen, dass das halt sehr unmittelbar quasi einem rübergebracht wird. Das ist ja nicht so wie in der Bar mit so ein bisschen irgendwie, dass dann der Augenkontakt vielleicht nicht erwidert wird oder man mal einen Korb bekommt, sondern es ist ja wirklich so, dass man einfach kein Match bekommt. Also faktisch siehst du es dann in deiner App, ich habe 1000-mal weniger Kontakte als zum Beispiel mein Kumpel oder meine Freundin. Punkt.
Also ich habe auch das typische Phänomen, also was Tinder macht Männer und Frauen unglücklich, ist nicht der Fall. Manche sagen immer, ja, die Männer, die sind ja nur da für Sex und so. Das macht die genauso unglücklich. Der typische Mann auf Tinder, der vergibt also die Like-Quote von Männern, sie liken 60% aller Frauen. Und natürlich, die Top 10 liken die auch alle. Also alle, nach oben. Alles, was sehr attraktiv ist, liken Männer auch. Aber 60% Likes vergeben Männer. Und Frauen 4%. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, dann gibt's da zwei Phänomene. Erstens, als Frau auf Tinder anzumelden, und ich bin wirklich unter den 2/3 oder 3/4 der oberen Attraktivität, da kann ich auf ein Like für ein Ja vergeben und mindestens jedes zweite und bei manchen sogar jedes Like, was ich vergebe, habe ich ein Match. Und zwar aus allen Männern. Also wenn man, je attraktiver man wird, die Top 10 kriegen de facto von allen Männern ein Like. Und wenn man jetzt sich die Männerwelt anschaut, der normale Mann, nicht unattraktiv oder irgendwie, dass man sagt, der kriegt nie eine ab, sondern echt gute Männer, die aber nicht unter den High-Performern sind. Wenn man mit denen spricht, wie viele Matches die denn so haben im Monat, dann hört man oft so, 3, 4, 5. Und dann schreibt man, denkt, nee, passt nicht. Und das führt halt schon dazu, dass das sehr frustrierend wird. Weil du vergibst ein Like und du bekommst nie Feedback. Ja. Ob die mich jetzt interessant findet. Und dann vergibst du massenweise Likes, bekommst aber keine Abfuhr. Aber du wartest drauf, dass dort jetzt ein Match von diesen ganzen...
Das ist ja nicht abgeschlossen, die Handlung. Du denkst ja die ganze Zeit drüber nach. Genau. Ja.
Und wenn wir uns diese 35% jetzt da unten mal anschauen, aus dieser Gruppe, das sind nicht alle Incels, aber die meisten Incels sind so Anfang, Mitte 20, die haben de facto durch diese Online-Dating-Apps sind die völlig ausgeschlossen. Jetzt machen die aber einen Fehler, die interpretieren das so, dass Frauen nur mit diesen optisch attraktiven Männern daten würden oder auch schlafen würden. Und deswegen träumen manche davon, also quasi Schönheitsoperationen, indem sie sich ihre Nasen- und Gesichtspartien verändern lassen wollen, damit sie endlich einen Zugang haben zu Frauen. Das widerspricht aber eindeutig der Strategie der Frauen. Nämlich, am Charakter kann ich auch ohne Schönheitsoperationen arbeiten. Das wäre der Schlüssel zum Erfolg an die Incels.
Vor allem das Problem ist ja bei diesen Incels, dass sie es ja auch, also ich meine, die du jetzt gerade genannt hast, das sind ja wohl noch die, gemäßigteren, aber die meisten, da entwickelt sich ja diese Frustration über diese fehlenden Kontakte eigentlich in so eine misogynen Frauenhass. Also die geben dann wirklich den Frauen die Schuld dafür, dass sie nicht mit ihnen Sex haben und erheben auch so einen Anspruch auf Sex, was einfach keinem Menschen per se zusteht. Also irgendwie niemand ist verpflichtet, mit dir in irgendeiner Art von Kontakt zu treten, wenn die Person es nicht will. Und das ist, finde ich, also so das perfide daran. Also ist ja eigentlich absurd, dass ich so eine Erwartungshaltung an eine andere Person richte, dass ich denke, ich habe das Recht darauf, dass sie in eine Interaktion mit mir tritt.
Incels sehen sich quasi als die größten Opfer unserer Zeit, als die Opfer von Frauen, als die Opfer von Feminismus, als die Opfer einer oberflächlichen Gesellschaft, in der sie den Kürzeren gezogen haben.
Genau. Vielleicht können wir zum Schluss noch einen Punkt mit aufgreifen, der ein bisschen den Bogen schließt zu der Frage, ob Liebe eine Entscheidung ist oder nicht. Nämlich, es macht auch mit den 5% High-Performern was und vor allem auch mit den 10% der Top-Frauen auf Tinder. Wenn man sich vorstellt, das übliche Verfahren beim Dating, Männer haben immer Zurückweisung bekommen von Frauen. Das ist in der analogen Welt, jetzt sexuelle Befreiung ist es liberaler geworden, aber wenn ich 5% High-Performer bin auf Tinder, dann bin ich ein sehr attraktiver Mann für Frauen. Und dann bekomme ich keine Zurückweisungen mehr. Dann habe ich sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Jetzt schaue ich mir die 10% der Top-Frauen an. Die kriegen von allen Männern ein Like. Das heißt, wenn die wollen würden, könnten die mit jedem schreiben, sprechen und sich was aussuchen. Das Problem ist nur, sie könnten sich jemanden aussuchen, aber da auch an die Top-Frauen, die da das Problem immer ein bisschen adressieren, die können natürlich einen Mann heiraten, der sie oder daten, der sie nur wegen der optischen Attraktivität geliked hat, aber da wird permanent, steht da die Eifersucht im Raum, permanent hat er das Gefühl, er kann sie nicht halten. Und wenn das Gefühl bei Männern auslöst, dass man nicht gut genug ist und nicht männlich genug ist, dann führt das eher zum Fremdgehen. Was völlig irrational ist, weil man sagt, er hat doch eine ganz top Frau, aber das ist der Mechanismus dahinter. Deswegen haben die schon ein Problem. Und jetzt hat noch ein Problem, wenn man sagt, wir Menschen neigen dazu, wenn man zu viel Auswahlmöglichkeiten hat, dass wir diese Entscheidung, die wir vorhin gesagt haben, das intuitive Entscheiden, das ist immer dann, wenn meine Bedürfnisse und mein Wille miteinander in Einklang steht, dass ich sofort weiß. Wenn wir viele Auswahloptionen haben, dann neigen wir dazu, plötzlich zur rationalen Entscheidung. Wir messen dann, wir haben ganz viele Optionen, dann muss ich denen einen Wert zuschreiben. Und dann muss ich irgendwie schauen, welchen Wert hat der, welchen Wert hat der, welchen Wert hat die und so weiter. Und dann vergleichen wir die und dann wechseln wir, das ist aus der Entscheidungstheorie und aus der Kognitionspsychologie sehr gesichert, wechseln wir die Strategie von, man nennt es im Englisch Satisfaction, von Bedürfnisbefriedigung hin zu Optimierung, Maximierung. Das machen wir ganz automatisch. Und vielleicht ein Beispiel, das vielleicht jeder der Zuhörer schon mal hatte. Wenn ich in ein Restaurant gehe, dann ist auf der Karte 10 Gerichte und dann kann ich mich sehr schnell entscheiden. Habe ich eine Karte mit 40 Gerichten, ganz viel, dann fange ich plötzlich an zu optimieren. Und wenn man sich jetzt mal diese 5% High Performer und die Top 10 anschaut, auch die darunterliegenden haben das Problem auch, werden aber tendenziell ganz bindungsunfähig durch Tinder. Weil die 5%, die wissen, ich habe jetzt mit der Frau und dann kann man sich ja hocharbeiten und sagt, jetzt die ist noch attraktiver, noch jugendlicher, noch jünger. Und dann, jetzt habe ich die erreicht, naja, dann vielleicht mal schauen, weil die nächste wird noch toller, die nächste wird noch besser. Weil man anfängt zu vergleichen. Oder was man auch bemerkt, High Performer sind die, die auf Tinder dann ganz viele Matches haben. Das heißt, die schreiben dann mit einer und sagen, oh, die ist schon ganz interessant und legen die Energie darauf. Dann kommt ein neues Match, die ist vielleicht noch ein bisschen besser und dann wendet man sich gleich der nächsten zu. Das führt dazu, dass wir uns eigentlich gar nicht konzentrieren können. Und bei den Frauen, also ich habe da auch mit sehr vielen Frauen auch mal gesprochen und mit geredet und auch die in diesen High-Performer, also die sehr attraktiven Frauen oder in den Top 10, der kamen Sätze wie so, ja, ich schreibe dann mit jemandem und der ist dann echt ganz interessant, aber dann irgendwas stört mich dann doch wieder und dann kommt jemand, den finde ich wieder neu interessant. Wir Menschen neigen dann dazu, Fehler bei dem anderen zu suchen, wenn man zu viel Auswahlmöglichkeiten. Und das beschreibt ein Kognitionspsychologe als die Antizipation des Bereuens. Also, dass ich im jetzigen Zustand schon mal mitdenke, ob ich es in der Zukunft bereuen könnte. Und dann muss ich da natürlich Gründe suchen. Und das merkt man in Gesprächen mit Freunden und sagt so, ja, was hast du jetzt wieder für ein Problem mit dem? Ja, eigentlich gar keins, sondern man sucht dann einfach Gründe.
Aber ich glaube, das hängt halt auch mit insgesamt den gesellschaftlichen Strukturen zusammen und dass man alle Bereiche quasi optimieren möchte und manchmal verkennt, dass es halt eben in der Partnerwahl nicht nur darum geht, eben das Beste, das Größte, was auch immer zu finden, sondern auch einfach, dass es das Richtige für einen selbst ist. Und ich glaube, an der Stelle können wir jetzt einfach auf die nächste Folge verweisen, wo es dann da ein bisschen mehr drum geht, eben auf Basis der heutigen Folge.
Genau, also heute haben wir ja die Strategien besprochen, was man verfolgt. Da geht es dann in der nächsten Folge um die normativ richtigen Partner. Denn wenn etwas, also den ich mir suchen sollte. Denn wenn ich eine glückliche Liebe will, dann sollte ich mir den suchen, der mich glücklich machen kann oder besser gesagt, mit dem ich glücklich zusammen sein kann.
Also eigentlich haben wir heute so ein bisschen das Problem geöffnet und dann gibt's nächstes Mal die Lösung.
Richtig.
Ungefähr.
Richtig. Aber vielleicht noch ein abschließender Hinweis, wie man trotzdem irgendwie damit umgehen kann. Sobald man irgendwie ein Match auf Tinder hat oder so, alles andere aufhören. Nur noch mit der einen Person. Weil ansonsten verfällt man genau in diesen Mechanismus, wie dass man sich zwischen Haxen und Schweinebraten nicht entscheiden kann, weil der Haxen der Optimierende ist. Aber ich muss ja trotzdem sagen, wenn ich den dann habe, ich wollte ja den Haxen nie. Ich wollte ja vor Anfang an einen Schweinebraten. Und das passiert dann auf Tinder auch.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort, Timo, aber Frauen mit Haxen und Schweinebraten. Und ihr könnt euch jetzt selbst entscheiden, was ihr zählt. Super, dann bis nächstes Mal.
Super.